Herzlich willkommen zu Leben und Lassen, dem Podcast über Verlust, Trauer, Sterben und Tod. Wir ducken uns nicht weg, sondern schauen hin, klären auf, sprechen mit Fachleuten und holen diese Themen ins Leben, denn sie gehören einfach mit dazu. Wir sind Alexander Lategan und Katrin im Winkel. Präsentiert und unterstützt wird das Ganze vom Verein Forum Dunkelbund e.V. So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute eine weitere Neuerung. Ich bin heute ohne die Unterstützung von Alex unterwegs. Der ist aus privaten Gründen heute nicht dabei. An dieser Stelle liebe Grüße. Als Gast haben wir heute im Studio Frieda Braumann. Er ist ehrenamtlicher Notfallseelsorger für den Kreis Mettmann. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Hallo. Frieda, vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen und uns erzählen, wie du überhaupt dazu gekommen bist, Notfallseelsorger zu werden.
Ja, bei mir ging das los. 2008 bin ich nach 46 Jahren aus der Firma, für die ich mein ganzes Leben gearbeitet habe, ausgeschieden und habe dann überlegt, was mache ich? Und irgendetwas sollte weitergehen mit Menschen und bin dann über einen kleinen ambulanten Hospizdienst gestolpert. Und nach einem kurzen Gespräch war ich da mit dabei, habe dann die Ausbildung gemacht, während der Ausbildung schon die ersten Menschen auch begleiten dürfen und habe das mit viel Enthusiasmus getan bis 2012. Dann bin ich zu dem Entschluss gekommen, die einen Menschen sterben, die anderen bleiben zurück mit einer großen Trauer und habe dann an der Uni Duisburg-Essen für ein Jahr eine Weiterbildung gemacht zur Trauerbegleitung und habe dann für den Verein, aber auch für mich neben meiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Sterbebegleiter dann eben auch die Trauerbegleitung intensiviert und gemacht. Und in einer dieser Trauerbegleiter oder in einer dieser Runden mit einigen Menschen, die ich für ein paar Wochen begleitet habe, war ein Mensch, die war Hinterbliebene von einem, der mit diesem Germanwings-Fluch abgestürzt ist.
Okay.
Und die hatte sehr, sehr gut, hat auch oft berichtet über die guten Erfahrungen mit der Notfallseelsorge. Und sagte mir dann bei unserem letzten Mal, unserer letzten Runde, Herr Braumann, das wäre genau das Richtige für Sie, auch Notfallseelsorger zu werden. Und dann habe ich mal bei mir in Hahn ein paar Menschen gefragt, unter anderem einen evangelischen Pastor, der sagte, ja, ich kann da mal eine Verbindung herstellen. Und habe dann da in dem Team eine Ausbildung gemacht, das ging auch fast ein Jahr. Und seit 2017 bin ich also ein Mensch in dem Team der Notfallseelsorger im Kreis Mettmann. Und in der Regel gebe ich einmal im Monat einen Tag ab. Also von morgens 9 Uhr bis zum nächsten Morgen 9 Uhr eine Bereitschaft.
Ja. Okay, das heißt, es gibt nicht so richtig feste Arbeitszeiten, sondern es gibt dann einen Tag, wo du auf Bereitschaft bist.
Wo ich auf Rufbereitschaft bin und wir haben das große Glück, das ist nicht in allen Notfallseelsorge-Settings, wir haben ein Auto, einen Bus und einen festen Fahrer. Und dann kriege ich eben irgendwann in den 24 Stunden möglicherweise einen Anruf von der Leitstelle, von unserem Koordinator. Und der sagt, also da ist etwas passiert im Kreis Mettmann, der Wagen ist unterwegs zu dir. Und dann nach einer Viertelstunde sitze ich in dem Auto und dann fahren wir dorthin, wo etwas passiert ist.
Okay, das heißt, betreust du vor Ort die Rettungskräfte? Also die?
Nein, bei der Notfallseelsorge ist es so, wir wissen nicht, man kann sich nicht darauf vorbereiten. Das ist nicht wie bei einer Sterbebegleitung oder im Setting von Trauerbegleitung, sondern es ist ein Ereignis, was jetzt gerade passiert ist und wo im Grunde die Leitstelle des Kreises sagt, da muss unbedingt ein Notfallseelsorger her, da ist vielleicht ein plötzlicher Tod vorgefallen und diejenigen, die davon betroffen sind, also als Angehörige, die brauchen jetzt mal erst Unterstützung. So, und insofern ist unsere Tätigkeit beschränkt auf den Moment des Geschehens. Ja. Also so ein Einsatz von einer Stunde bis zwei Stunden, manchmal auch ein bisschen länger. Mhm. Aber bis dann andere Menschen da sind, die im Grunde genommen dann die Begleitung übernehmen können.
Okay, also das heißt, das ist wirklich eine Momentaufnahme und du hast die Menschen dann in dieser Extremsituation, um die aufzufangen?
Ja.
Okay, ja. Und dann übergibst du die in andere Hände und verfolgst das gar nicht so weiter mit?
Im Grunde ja.
Okay.
Genau, dann ist der Einsatz ist dann abgeschlossen, wenn die Menschen ich nenne das mal, in guten anderen Händen sind.
Ja.
Manchmal sind es Freunde, manchmal sind es Verwandte.
Ja.
Ja, die dann da sind und den Menschen so ein Stückchen begleiten.
Ja, okay.
Also es geht darum, da zu sein,
ja,
wenn dieses schreckliche Ereignis passiert ist.
Ja.
Einfach ein Stück Stütze zu sein.
Okay. Wie sieht da genau deine Rolle aus? Also was genau macht man als Notfallseelsorger?
Also es hört sich vielleicht ein bisschen knapp an. Da sein.
Ja.
Also Vielleicht erzähle ich ein Beispiel. Mhm. Ein älterer Mann hat sich umgebracht.
Mhm.
Und die Ehefrau, weit über 80, muss informiert werden.
Mhm.
Und die Tochter oder der Sohn warten darauf, diese Information weiterzugeben.
Mhm.
Und ich komme da an und sag, hier bin ich, das ist auch sichtbar. Ich habe am Anfang geglaubt, das ist nicht so wichtig, aber ich weiß heute, dass es sehr wichtig ist. Wir haben also eine entsprechende Jacke an.
Mhm.
Da steht hinten dick Notfallseelsorge und vorne Kleinnotfallseelsorge und der Name drauf.
Mhm.
Und die macht uns kenntlich. Viele haben schon solche Notfallseelsorger oder Seelsorgerinnen gesehen im Fernsehen bei irgendwelchen Ereignissen. Und dieser Mensch, der da auf mich wartet, sagt, also das ist so schwer, ich weiß nicht, wie ich meine Mutter informieren soll. Ich warte jetzt auf meinen Bruder, der kommt aus weit her. Dann sage ich, ja okay, vielleicht warten wir zusammen auf ihren Bruder.
Mhm.
Und dann kommt, nee, jetzt brauchen wir ja nicht warten, jetzt sind sie ja da.
Ja.
Jetzt bin ich bereit, mit ihnen gemeinsam meine alte Mutter zu informieren.
Ja.
Und dann gehen wir rein und die Mutter sah mich, ich vorher nie gesehen. Ich werde vorgestellt von der Tochter, das ist der Notfallseelsorger. Sie nimmt meine Hand, hält eine Stunde meine Hand fest und die Tochter kann die Mutter in Ruhe informieren. Und ich habe eigentlich in der Stunde so gut wie nichts getan.
Ja.
Und trotzdem vielleicht mal eine Frage gestellt, vielleicht, Und diese alte Dame hält meine Hand und sagt am Ende der Stunde, danke, dass Sie dabei waren.
Mhm.
Das hat mir sehr geholfen. Und dann fragt man sich, was habe ich eigentlich jetzt getan?
Ja.
Ja, und die war gut aufgehoben von ihrer Tochter. Das war alles. Und man verabschiedet sich. Und ich lasse in der Regel gerne auch noch ein Kärtchen mit den Kontakten der Notfallseelsorge da. Es kommt schon mal noch eine Nachfrage.
Mhm.
Also in der Geschichte kam keine Nachfrage. Aber es ist immer unglaublich erstaunlich, wie Menschen reagieren, wenn man da ist.
Ja.
Also man wirklich oft fragt, also was habe ich jetzt getan? Ne?
Okay.
Es ist nichts. In der Regel nichts Spektakuläres.
Ja.
Es ist einfach zuhören, vielleicht Fragen stellen, in den seltensten Fällen vielleicht irgendetwas erklären.
Mhm.
Ja.
Ja, aber also ich kann mir gut vorstellen, dass gerade in unserer schnelllebigen Zeit es durchaus Sinn ergibt, wenn da ein Mensch ist, der sich Zeit nimmt.
Ja.
Ne? Und vielleicht auch einfach so die Ruhe da reinbringt okay, das kann ich mir gut vorstellen. Du hast gesagt, du hast die Ausbildung an der Uni gemacht.
Die Trauerbegleitungsausbildung.
Ah, okay. Ja. Und wie wird man dann Notfallseelsorger? Also gibt es da auch eine Ausbildung zu?
Es gibt eine Ausbildung dazu, die organisiert die Notfallseelsorge, intern.
Ja.
Also im Moment läuft gerade wieder so ein Ausbildungsgang, weil natürlich, kannst du dir vorstellen, Menschen kommen dazu, aber gehen auch wieder raus und man braucht schon immer Ich denke, in unserem Team sind etwa, lege ich mich jetzt nicht fest, um die 40 Notfallseelsorger und Seelsorgerinnen tätig. Die Koordinatoren sind in der Regel Pasteure der Kirchen, also der evangelischen Kirche und der katholischen Kirche. Mhm. Und in unserem Fall ist das eben organisiert gemeinsam mit dem Kreis.
Ja.
Und ja.
Okay. Wie sieht die Ausbildung dazu genau aus? Also um welche Inhalte geht es da?
Also es geht natürlich ganz viel um die Frage der Kommunikation. Mhm. Also es gibt einen großen, na, ich nenne das mal Psychotherapeuten, der ganz viel über Kommunikation geforscht und gelehrt hat, Carl Rogers. Mhm. Und der im Grunde, in der Psychologie sehr viel gemacht hat, wie frage ich, wie komme ich in eine Kommunikation, die eben auch in so einen Gleichklang führt zwischen demjenigen, der Hilfe braucht und demjenigen, der da ist, um vielleicht Hilfe anzubieten. Ne? Also das nimmt einen sehr großen Raum ein, aber auch die Organisation, wie finden solche Ereignisse statt? Also wer ruft uns? Uns ruft im Grunde genommen sehr oft der Notarzt beziehungsweise die Rettungssanitäter, aber durchaus auch die Polizei zu solchen Ereignissen. Und da muss man natürlich auch so ein bisschen wissen, wie organisiert sind diese Settings? Was passiert da an einem Ort, wo möglicherweise ein plötzlicher Tod aufgetreten ist? Da kommt die Kripo, da kommt die Rettung. Und wie ist das organisiert? Oder wie ist das organisiert? Alle haben noch im Kopf die große Katastrophe mit dem Hochwasser an der Ahr oder im Erftkreis, wo wir übrigens auch mit einem größeren Team im Einsatz waren. Mhm. Und da muss man einfach auch so ein bisschen wissen, wie ist da die Organisation? Wie wird man eingebunden? Wer sind die Ansprechpartner von Feuerwehr oder Technischem Hilfswerk oder je nachdem? Ne? Also diese Großgefahrenlagen, das muss man so ein bisschen lernen. Also damit man da nicht, sagen wir mal, ein Hemmnis im Geschehen ist, sondern irgendwie natürlich auch die entsprechende Unterstützung dann geben.
Ja, klar. Gerade bei so Großlagen ist es auch relativ leicht, die Rettungskräfte oder die Einsatzkräfte irgendwo noch zu behindern. Ne?
Ja, genau. Ja, okay. Genau. Und wie das miteinander auch dann passt und passen muss. Ne?
Ja, klar.
All die Dinge lernt man dann bei der Ausbildung. Ne?
Okay. Wirst du auch vorbereitet, für deine eigene Seelsorge dann im Nachgang zu sorgen?
Also klar, wir machen einmal im Monat so eine Intervision, also wo wir uns treffen und uns austauschen über die Situationen, in denen wir möglicherweise waren. Mhm. Das ist schon sehr wichtig, dass man das einfach auch mal aussprechen konnte, weil viele Dinge dürfen wir ja auch nicht, das sind ja auch Dinge, die ein Stück geschützt sein müssen, die Informationen, also wir sind gebunden daran, darüber nicht in fremder Umgebung zu sprechen, etc. Ja. Und da kann man sich dann wirklich unter sich austauschen. Und das ist bei vielen Einsätzen, also für mich ist es so, natürlich, wenn ich nach Hause komme, schildere ich meistens die Dinge meiner Frau, so. Wenn man die ausgesprochen hat oder wenn ich die ausgesprochen habe, dann das ist eine Erleichterung.
Ja.
Einfach mal darüber reden. Und das ist natürlich auch im Kreis der Kolleginnen und Kollegen eine gute Möglichkeit. Denn manchmal sind die Dinge schon belastend.
Ja, das kann ich mir vorstellen, ja.
Ein Suizid beispielsweise, wo Kinder mit involviert sind. Also da gibt's doch die ein oder andere Begegnung, die ich da hatte, die man nicht mehr aus dem Kopf rauskriegt. Auch wenn die keinen Schaden anrichtet mehr, ne? Aber die schon ein Stück weit belastend sind. Und meine Lieblings 24 Stunden sind die, wo ich keinen Anruf kriege.
Ja.
Also ja, man kann sagen, oder ich kann sagen, wenn ich so in mein Einsatzbüchlein gucke, wo ich mir immer meine Dinge da aufschreibe, so in ein paar Worten, die auch nur ich verstehe, also von drei Einsätzen würde ich sagen anderthalb, also man könnte jetzt anders ausrechnen, ne? Also so bei sechs Einsätzen bin ich dreimal unterwegs und dreimal gerufen. Ne? Kann natürlich auch vorkommen, dass man in 24 Stunden zweimal oder sogar dreimal gerufen wird. Ne?
Okay.
Wenn Dinge parallel passieren, gibt es immer noch eine Möglichkeit, man kann auch Kollegen nachordern. Ne? Mhm. Also da wird dann, sagen wir mal, ein Rundruf gemacht, wer jetzt im Moment zwar keine Bereitschaft hat, aber trotzdem in der Lage wäre, in einen Einsatz zu gehen.
Ne? Okay.
So, dass man immer die Möglichkeit hat. Auch wenn plötzlich, ich wurde gerufen zu einem tödlichen Arbeitsunfall, wo so eine ganze Gruppe dann auch zu betreuen war, da war innerhalb kurzer Zeit ein zweiter Kollege oder ein dritter Kollege oder Kollegin mit dabei.
Ja, so. Wenn wir bei diesem Arbeitsunfall bleiben und dann tatsächlich so viele, ich meine, Kollegen, auch Zeugen mit zu betreuen sind, wie geht dann so eine Situation vonstatten?
Ja, also wir sind ja nicht, wir sind ja weder die Polizei noch die Rettung. Insgesamt kann man sagen, ich bin, seitdem ich das tue, sehe ich vor allen Dingen die Kriminalpolizei anders, als ich die kenne aus den Krimis. Ne? So,
ja.
Ich muss sagen, gerade bei plötzlichen Todesfällen oder auch nach Suiziden, ist natürlich die Kripo gefordert, die Dinge aufzunehmen und zu recherchieren. Ich habe noch nie erlebt, einen Kripo-Beamten oder eine Kripo-Beamtin, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, wie machen die das denn? Es sind oft junge Leute, die mit unglaublich viel Empathie ihre Fragen stellen und die Dinge bearbeiten. Also habe ich eine große Hochachtung entwickelt. Das macht wirklich und ist auch ganz, ganz, am Anfang ist man, oh, was ist das denn jetzt? Die freuen sich, wenn der Notfallseelsorger oder die Notfallseelsorgerin kommt.
Okay.
Weil wir oftmals in der Lage sind, einfach durch unser Dasein, ich sag wieder Jacke, die Menschen, die involviert sind, zu verstärken oder denen so eine gewisse Ruhe zu geben. So die Kripo-Beamten auch ihre Fragen, sagen wir mal, leichter stellen können.
Okay.
Also wir sitzen dann oft wirklich mit dabei, während der Beamte oder die Beamtin dann eben die Fragen stellen. Ne?
Okay.
Und das ist also wirklich ja, ich finde es erstaunlich, wie junge Leute gerade mal, was weiß ich, manchmal 28 oder 30, mit wie viel Empathie die arbeiten. Ne?
Ja.
Also, okay. Ich meine, auch ein gutes Gefühl, auch wenn
das ist schön zu hören und ich glaube auch für unsere Zuhörenden etwas, was so ein bisschen Angst nimmt, ne, vor solchen Situationen.
Ja.
Ne? Ich kenne, das ist sehr befremdlich. Ne? Ich hatte einmal einen Todesfall, der ist zu Hause passiert und natürlicher Tod und so weiter. Aber natürlich reißt dann erst einmal die Kripo an und das ist für die Angehörigen auch so, oh Gott, was passiert jetzt? Ne?
Ja.
Aber es war auch, also ich kann das nur teilen, das war eine wirklich ganz, ganz empathische Erfahrung. Mhm. Ganz angenehm, wenn man das in der Situation so sagen kann.
Mhm. Ja, klar.
Ja. Das heißt also, du oder ihr als Notfallseelsorger sitzt dabei, wenn dann die Interviews oder Befragungen, wie man auch immer das nennen möchte, stattfinden. Und was ist aber mit den Menschen, die, also bevor die oder nachdem die von der Kriminalpolizei befragt wurden, dann sitzen die da, stehen die da? Gehst du aktiv auf die zu?
Also in der Regel ist es so, dass wir gerufen werden dann entweder von der Rettung, dem Notarzt, der Notärztin oder der Polizei.
Mhm.
Die sind in der Regel eher am Ort.
Mhm.
Also wir kommen in der Regel dazu.
Ja.
Und werden im Grunde genommen dann kurz in die Situation eingeführt, entweder von der Rettung oder eben von der Kriminalpolizei oder der anderen Polizei. Manchmal ist auch die normale Polizei eher da und wir warten dann gemeinsam auf den Einsatz, auf die Kriminalbeamten, die dann praktisch die Überprüfung machen müssen. Aber in der Regel sind wir die als Letzte kommen und dann eben auch den Menschen vorgestellt werden, um die es geht, die zu betreuen sind.
Ja.
Und oft ist es auch so, gerade bei der Frage oder bei dem Ereignis des plötzlichen Todes, dass dann als erstes die Rettung wieder abrückt, dass dann auch die Kriminalbeamten ihre Dinge aufgenommen haben und dass dann dass wir noch etwas länger dann bleiben und einfach Fragen beantworten, die so hochkommen bei den Menschen oder einfach noch mit denen da sitzen und auch dann die Frage stellen, haben Sie jemand, der Ihnen helfen kann? Und dann eben warten auch mit denen gemeinsam, bis die persönlichen Freunde oder Freundinnen oder eben auch Verwandte da sind. Und man so das Gefühl hat, derjenige ist jetzt ein bisschen stabilisiert.
Ja.
Und dann verabschieden wir uns.
Ja. Woran merkst du, ob jemand schon stabil ist oder noch nicht?
Also das ist dieses Verlassen desjenigen oder derjenigen ist eigentlich einer der schwierigsten Punkte. Also selbst wenn dann jemand da ist, dann ist vielleicht doch noch eine Frage. Und das abzuschätzen ist wirklich sehr schwierig. Auch für die eigene Seele.
Ja.
So kann ich den oder kann ich die, darf ich die eigentlich jetzt schon alleine lassen? Also das ist jedes Mal, da gibt's auch kein Rezept. Das ist in jeder Situation immer wieder ein Stückchen anders. Ich sag mal ganz einfach, mir persönlich hilft dabei, erstens zu sehen, da ist jetzt jemand, der diese Aufgabe übernimmt, der demjenigen näher steht. Und als zweites hilft mir dann sehr, dass ich ein Kärtchen der Notfallseelsorge habe und sagen kann, also wenn jetzt trotzdem noch mal Fragen sind, dann dürfen Sie hier jederzeit anrufen und die Fragen stellen. Und wenn nötig, kommt auch noch mal jemand von uns. Das gibt mir so die Möglichkeit zu sagen, ha, jetzt kann ich gehen oder jetzt darf ich gehen.
Ja.
Also, aber das ist wirklich.
Ja, das glaube ich.
Neben der Tatsache, sagen wir mal, in das Ereignis überhaupt reinzukommen, ist das Schwierigste.
Ja.
Da wieder so rauszukommen, dass auch die eigene Seele zufrieden ist.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Oder beruhigt ist, sag ich mal.
Ja, klar. Mhm. Ja. Ja, da muss man Verantwortung an der Stelle abgeben auch. Ne?
Ja. Und ein Stück weit hat mir dabei geholfen, meine Arbeit in der Sterbebegleitung. Weil man sitzt ja auch nicht ununterbrochen bei dem Menschen, der da sich auf den Weg macht.
Ja.
Und irgendwann muss man sagen, so, jetzt gehe ich. Ich komme vielleicht morgen wieder, aber jetzt gehe ich. Ne? Und das muss man einerseits dem Menschen sagen, den man begleitet, aber andererseits ja auch da auf den Angehörigen. Weil wir sind ja nicht nur als Sterbebegleiter nicht nur für denjenigen da, der sich auf den Weg macht, sondern auch viel für die Angehörigen. Ne?
Ja.
Und auch da muss man lernen zu sagen, so jetzt gehe ich. Ne?
Ja, klar, natürlich. Ja. Das,
Und das hat mir da sehr geholfen, ne? Oder hilft mir dabei sehr.
Okay.
Und trotzdem, am Ende fragt dann die Seele so, darf sie jetzt schon gehen? Ne? Ja.
Okay. Und wenn du sagst, mit dem Hineinkommen in eine Situation, das stelle ich mir auch sehr schwierig vor. Oftmals ist es ja auch nicht nur eine Person, die dann vor Ort ist. Und wenn du als Seelsorger dann alleine vor Ort bist und hast da aber 5, 6 Personen, die der Betreuung bedürfen, wie startest du in die Situation?
Also die Frage könnte jetzt von unseren, ich sag mal, Chefs oder Koordinatoren kommen, als wenn die bestellt wäre. ich mache meistens, trage ich mich alleine in die Liste ein, aber gewünscht ist eigentlich, dass sich ein Paar einträgt, also zwei Notfallseelsorger. In den Einsätzen, in denen ich die letzten, ich mache das jetzt seit 2018, glaube ich, 17, 17, habe ich eigentlich bis auf zweimal nie einen zweiten Menschen gebraucht aus unserem Team. Aber in der Regel wollen wir mittlerweile oder will man eher, dass man zu zweit geht.
Ja.
Und selbst zu zweit, weil ich eben gesagt habe, es gibt manchmal eben auch größere Situationen, wie zum Beispiel bei diesem Arbeitsunfall. Da war ich froh, dass noch zwei weitere nachkamen, weil dann die Arbeitsgruppe doch so groß war. Das ist ja eine sehr enge Geschichte, wenn da plötzlich, und da war wirklich, ich hatte den Eindruck, ein wunderbares Betriebsklima. Und wenn dann jemand tödlich verunfallt, dann ist das schon für den ganzen Kreis, ich meine, das waren bestimmt so, ich weiß nicht mehr genau, aber 10 Kollegen, in dem Fall alles, war so ein sehr männlicher Betrieb, alles Männer, die waren alle sehr, sehr durch den Wind, ne?
Ja.
Und bedurften wirklich, und das haben wir dann wirklich in einer Gruppe gut begleiten können. Und da ist dann wirklich gut, wenn man zu zweit oder zu dritt ist oder wenn das größere Situationen sind, natürlich auch zu mehreren.
Ja, das heißt also, dann macht ihr quasi sowas wie eine Gruppensitzung daraus und nicht, dass ihr euch die einzeln schnappt.
Nein, in dem Fall war das also so, dass als ich ankam als Erster, die Gruppe begrüßt habe und dann einfach gefragt habe, wer ist derjenige, der jetzt hier am stärksten involviert ist. Und dann haben alle auf einen Kollegen gezeigt und mit dem habe ich mich mal erst separiert und parallel dazu aber Kollegen nachgerufen.
Okay,
ja. Und dann haben wir anschließend, nachdem der gesagt hat, also jetzt kann ich gut auch wieder in die Gruppe gehen, haben wir dann wirklich gemeinsam mit der Gruppe die Dinge besprochen, sodass wirklich jeder auch nochmal sagen konnte, wie es ihm geht und wie er die Dinge erlebt hat und so. Ne? Auch da geht es dann darum, einfach mal darüber zu sprechen. Ne?
Ja.
Das hört sich immer so an, ja, wieso? Dann ist es raus, ne?
Ja, klar, und, von der Seele
bei,
reden.
Bei der
ne?
Gelegenheit habe ich also auch gesehen, solche Männer, ja, solche Oberarme und was weiß ich, aber so ein Herz, ne?
Ja, das glaube ich.
Die dann wirklich auch das brauchen, dieses Gespräch. Ne? Und jeder ein bisschen anders und
ja.
Und da war ich dann auch wirklich froh, dass wir im Endeffekt zu dritt dies begleiten konnten.
Ja. Und ich glaube schon, dass das Dasein sehr, sehr großen Nutzen hat. Absolut. Und auch das Zuhören.
Ja.
Also man redet sich Dinge von der Seele. Was muss ich mir vorstellen, was kommen da für Fragen, die du beantworten kannst? Und welche kannst du nicht beantworten?
Warum? Warum ist das jetzt passiert?
Ja.
Da findet man keine Antwort.
Ja.
Ja, das ist man kann die Frage beantworten, was können wir jetzt tun? Oder was ist zu tun? Oder wie sage ich das jetzt meinem Großvater? Oder ja, alles Dinge, die ich erlebt habe, ja. Wo ich dann auch mit zu dem Großvater gefahren bin und einfach dabei war, als er informiert wurde über eine schreckliche Geschichte in der Familie. Das sind alles Dinge, die Frage, warum, die kann man oft nicht beantworten. Auch gerade, gerade wenn es um Tod geht. Ne?
Naja, klar.
Das ist einfach nicht, wenn dann, das weiß ich, die Mutter fragt, warum mein Kind? Ne? Das ist eine Frage, die, da kann man einfach nur da sein und wirklich auch helfen, wenn das nicht sowieso schon angestrebt worden ist, jemand dazu zu holen, der demjenigen nahesteht und der noch anders da sein kann, als wir da sein können.
Ja,
das ist so. Es ist nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ne? Also,
ja, es klingt so wenig und es ist doch so viel, dass man gibt. Ne?
Für denjenigen oder diejenigen ist das.
Ja.
Und manchmal auch nicht oder oft auch trotzdem nicht genug. Ne? Also wir sind nicht in der Lage, ich meine, wissen wir auch aus der Sterbebegleitung, wir können keinen wieder zurückholen.
Weil
du eben fragtest, sind wir auch für die Einsatzkräfte da? Nein, wir als Notfallseelsorger nicht. Dazu gibt es eigene Teams, weil natürlich auch für die das oft eine schwere Geschichte ist. Also beispielsweise nach einer misslungenen oder nicht geglückten, sag ich mal eher so, Reanimation, dann sind wir für die Angehörigen da, aber derjenige, der ja alle Mühe da reingesetzt hat, den oder diejenige wieder zurückzuholen, der ist oft auch wirklich fertig.
Na klar.
Und braucht Fürsprache und Zusprache. Und dazu gibt es aber eigene Teams. Auch innerhalb der, beispielsweise der Rettung der Feuerwehren.
Ne? Okay, also das ist dann ausgelagert. Ich auch oftmals schon mitbekommen habe, gerade bei, keine Ahnung, Großbrandeinsätzen oder Ähnlichem, dass natürlich auch da unsere Feuerwehrmänner und Frauen bis an die Belastungsgrenze gehen und dann auch natürlich direkten Beistand brauchen, um das zu verwenden. Ne? Okay.
Auch bei schweren Unfällen auf der Autobahn so.
Ja. Ne? Na klar. Da sind ganz, ganz viele, also alle Beteiligten, die dann auch der Betreuung bedürfen.
Ja. Die durchaus eine ähnliche Ausbildung haben, wie wir die haben, ne? Aber oft auch aus dem Team selber dann kommen, ne? Oder aus der Feuerwehr selber kommen.
Okay, das heißt, dann ist dann schon auch eine persönliche Nähe und vielleicht auch schon so eine etwas emotionalere Bindung mit dabei. Ne? Okay. Bekommen die Menschen denn auch immer mit, was du machst? Also ich sag mal, wenn man sich die Jacke wegdenkt,
Dann ist das schwer.
Ja.
Also am Anfang habe ich gedacht, ne, boah, ja, da so eine Jacke, ne, und ich bin froh, ich habe jetzt wir haben so, wo man die Ärmel dann rausnehmen kann, weil der Sommer ist ja durchaus auch manchmal warm, ne.
Ja.
Wir haben jetzt gerade, bin ich also ganz froh, ich habe es ja noch nicht gebraucht, weil gerade eine Weste gekriegt.
Okay.
Ne? Und jetzt haben wir sogar ein Polohemd und Notfallseelsorge draufstehen. Okay. Ne? Also das ist schon eine Hilfe, da muss man nicht, was weiß ich, ich nehme natürlich im Sommer dann das Fell da raus aus der oder das Kunstfell da raus, aber die Jacke hilft wirklich sehr. Ne?
Mhm.
Und vielleicht noch was sehr hilft, wir haben so einen kleinen Teddybär mit einer Notfallseelsorgerweste an und ich habe den in der Tat so in den, knapp 6 Jahren, die ich das mache, ein paar Mal wirklich gut einsetzen können für Kinder. Also ein Teddy ist eher so was Beschützendes.
Ja.
Und wenn der dann noch die Jacke anhat, die der Notfallseelsorger da auch anhat, ne, dann ist das schon ein Stück eine Hilfestellung. Ne?
Ja, das
glaub ich. Also man glaubt das nicht, aber es ist wirklich. Ne?
Okay.
Also ich hatte zwei Kinder mir in unserem Bus gegenüber sitzen. Das Mädchen war eigentlich schon aus dem Alter raus, wo man Teddybären hat. Der Bruder war auch fast schon raus. Aber da ging es um den Tod des Vaters. Die haben wirklich da gesessen und sich an den Bären festgehalten.
Mhm.
Und mit viel Weinen und viel Lachen abwechselnd so die ersten Reaktionen gesagt auf diese Tatsache. Ne?
Ja.
Schon, aber da muss ich wirklich sagen, da bin ich froh, dass wir diese Bären dabei haben.
Ja,
sind wirklich nochmal ein Stück Hilfestellung.
Das glaube ich. Ich kann mir sogar vorstellen, dass der auch bei Erwachsenen ganz gut hilft, ne? Weil man ja gerne auch was festhält, um sich selbst auch irgendwie zusammenzuhalten.
Ja,
ne?
Ja.
Okay, das ist schön. Wie merkst du denn, dass du das richtig machst?
Schwere Frage. Oder schwer zu beantworten. Irgendwo ein Stück an der körperlichen oder auch an der Reaktion der Gesichter. Äh, an der Art, wie Danke gesagt wird. Also ich wüsste nicht jetzt einen meiner Einsätze, wo trotz aller Schwere und allem nicht irgendwie so wird wie eine Herzlichkeit mir entgegengebracht wurde.
Ja.
Also kann das schlecht beschreiben, aber natürlich resultiert da auch, was weiß ich, in ein, zwei, drei Situationen ein Anruf und ein Dankeschön später nochmal bei unserer Leitstelle. Aber das ist nicht die Regel. Es kommt eine Menge an Dankbarkeit einfach aus den Gesichtern.
Mhm.
Trotz aller Tränen, die man sieht, trotz aller Schwere, die man einfach fühlt und mitkriegt, ist das schon spürbar.
Okay. Ja. Kann das auch mal schief gehen?
Ich glaube ja. Also ich habe jetzt kein Beispiel. Ich bin froh, dass ich kein Beispiel habe.
Ja, gut.
Aber ich kenne durchaus aus anderen Settings, also aus meinen beiden anderen Dingen, die ich tue. Ich kenne aus der Sterbebegleitung schon mal sowas wie eine Ablehnung beim ersten Kontakt. Also das finde ich auch vollkommen normal.
Mhm,
ich würde auch nicht zu jedem Zahnarzt gehen. Ne?
Genau.
So lasst eigentlich jeden in meinem Mund rumfummeln.
Genau.
Ne? Und wenn ich das Gefühl habe, das geht nicht, bin ich da auch schon mal rausgegangen. Ne?
Ja.
Aber das heißt ja nicht, dass dieser Zahnarzt schlecht ist oder ein schlechter Mensch oder ein schlechter Arzt.
Ja.
Aber irgendwo hat man ja auch, und ich sage immer, wenn das so klar wäre mit den Antipathien oder den Sympathien, dann würden alle Männer der gleichen Frau hinterherlaufen und alle Frauen dem gleichen Mann.
Ja,
also dann hätten wir, dann gäbe es keine Menschen mehr. Ne?
Genau, das wäre Chaos.
Und so glaube ich da auch. Aber mir ist das in der Notfallseelsorge bisher nicht passiert.
Ja.
Also ich habe auch keine Geschichte, wo mir Kolleginnen oder Kollegen gesagt haben, das ist mir da passiert.
Ja.
In der Sterbebegleitung kenne ich das. Also auch von einer Reihe anderer Kolleginnen oder Kollegen.
Ja.
Ich kann mir das auch ganz gut vorstellen in einer Trauerbegleitung. Ich gehe auch nicht zu nicht jeder Psychotherapeut oder Therapeutin ist mir sympathisch. Ne?
Ja.
Also da würde ich dann auch nicht hingehen.
Ja.
Was nie eine Frage ist der Professionalität, sondern da geht es um
die Chemie.
Um die Chemie.
Genau, um die Chemie, die stimmt, ja, genau.
Genau.
Ich finde auch, dass das ganz legitim ist, wenn Menschen in so intimen Situationen einfach ein bisschen mehr Wahl haben.
Ja, ja, genau. Ne? Genau.
Wen sie da auch in ihr Innerstes blicken lassen, ne? Ob beim Zahnarzt oder.
Ja.
Genau.
Und mich erstaunt hat wirklich, ich kenne das von wirklich in der Notfallseelsorge auch von keiner Kollegin, keinem Kollegen. Möglicherweise ist das Ereignis und der Moment da so überbelastet, dass man eigentlich, sagen wir mal, wir sind ja auch ausgewählt. Ne? Also ich weiß noch, als ich da anfing, vor der Ausbildung, kriegte ich ein Briefchen, wir würden gerne mit Ihnen ein Vorstellungsgespräch führen. Die letzten 10 Jahre meines Lebens war ich Personalleiter und habe viele Vorstellungsgespräche geführt, aber ich war immer auf der anderen Seite. Und ich musste dann so irgendwie sagen, oh, jetzt, ne? Und man ist ja sofort in einer anderen Temperatur.
Ja.
Und ich habe den Eindruck, ich war da nie bei anderen, aber ich habe den Eindruck, dass da sehr gut hingeguckt wird.
Ja.
Weil trotzdem sind wir alle ganz anders. Ja, also es gibt da, wir sind nicht gleich. Und trotzdem glaube ich, die Kollegen, Koordinatoren, die praktisch da die Personalchefs sind, sag ich mal, die Personalunion, die sehr gut hingucken. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, sehr gering, dass in so einer Sondersituation jemand sagt, mit dem will ich jetzt nicht reden oder mit der will ich nicht reden.
Ja. Na klar, in so einer absoluten Ausnahmesituation voller Adrenalin und was weiß ich, für einen Hormoncocktail, dann ist einfach, man nimmt, glaube ich, jeden Strohhalm. Ja. Ne? So, ne? Soll absolut jetzt nicht klingen, als wäre das absolut wahllos, aber absolut, da ist jede Hilfe einfach ja ganz, ganz dankbar ja angenommen. Man sagt auch nicht, ne, den Rettungsarzt mag ich nicht, warte auf den nächsten. Ne?
Nee, ja, nee, genau, ja, genau.
Okay.
Und vielleicht ein so ein, auch eine spannende Geschichte war, im Zuge der Überschwemmungskatastrophe, ja, waren wir zu einem kleinen Team gerufen, praktisch einen Tag danach eingesetzt in einer Schule, die man umfunktioniert hatte in ein, ich hätte fast gesagt, in ein Hotel. Also in den Klassenräumen standen Liegen und ja, dass die Leute sich überhaupt mal hinlegen konnten. Ja. Ne? Und da waren wir natürlich als Team, aber in den Gesprächen mit Einzelnen ja schon alleine. Ne? Mhm. Und das war auch noch mal für mich eine vollkommen andere Erfahrung. Ja. Also ich erinnere mich an einen über 80-jährigen Mann oder eher nahe 90-jährigen Mann, den man an dem Morgen mit einem Hubschrauber von seinem Haus weggeholt hat, oh ja, weil das Wasser bis wo stieg. Mhm. Und der mir sagte, im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte, ja, das wäre schon spannend gewesen. Er hätte nur nach oben geguckt, als man ihn da hochgezogen hat. Mhm. Tiefer hätte der Hubschrauber nicht kommen können. Dann wäre er mit den Rotoren ans Dach gekommen. Also er hatte das wow genau verfolgt.
Ja.
Und ja, das waren wirklich schreckliche Geschichten.
Ja.
Ja, wenn auch eine über 80-Jährige sagt, von unserem Haus und von unseren Gegenständen ist nichts geblieben. Ich habe kein Foto mehr meiner Mutter.
Ja.
Einen Kühlschrank kann man ja kaufen.
Ja, aber Erinnerungen nicht.
Ja, auch das war so, ich glaube, bei allem, auch da kann man ja nicht irgendwie helfen im Sinne von das Materielle wiederherstellen. Einfach dieses Zuhören auch da
ja
war, glaube ich, für die Menschen ganz gut.
Ja, das ist auch die Art von Abschied nehmen, ne? Und das hilft, wenn man es laut ausspricht und es ist schöner, das mit jemandem zu machen als vorm Spiegel, ne?
Ja,
mhm,
ja, 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 absolut,
ja,
absolut.
Ja.
Der Spiegel nützt da nichts, nee, irgendwie. Man weiß,
das stimmt. Ja,
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 ja.
Spielen Religion und Glaube in den Gesprächen auch oftmals eine Rolle? Ist das wichtig?
Durchaus. Also wir sind ja eine multikulturelle Gesellschaft. Ja, es ist bei mir persönlich nicht die Menge der Einsätze, aber an der einen oder anderen Stelle gemeinsamen Vater unser beten, kommt vor und ist gut.
Ja.
So, aber auch das kann man nicht bestellen oder forcieren. Das ergibt sich einfach.
Ja.
Und dann passt's ja so, ne?
Ja, ja. Ja. Das ist wahrscheinlich wie in der Sterbebegleitung auch, dass du dich selbst so mit deiner Persönlichkeit und deiner Einstellung wahrscheinlich so weit wie möglich auch zurückhalten
ja ja
musst auch,
ja,
ne? Um
ja,
nicht zu überlagern.
Absolut,
und so, ne?
Mhm, ja.
Genau, okay.
Ja.
Ach, Frieda, ich muss mal kurz auf die Uhr gucken. Ich habe
ja
noch, ich habe nicht mehr so viele Fragen. Vielleicht wichtig noch, kannst du in deiner Freizeit das einfach ablegen?
In der Regel ja.
Okay.
Ja. Nochmal, es gibt immer mal Situationen, die hängen länger.
Ja.
Und es gibt auch Situationen, die gehen nie mehr.
Ja.
Also nicht, dass die belasten. Also
ja,
das wäre falsch. Aber die sind irgendwie da. Man sich fragt, warum hat der das getan? Oder also so Fragen, wo man genau weiß, ich kriege da keine Antwort.
Ja.
Aber doch bestimmte Dinge erinnere ich.
Ja.
Und manche Dinge vergesse ich auch.
Okay.
Also, aber das ist auch in Menschen, mit denen man arbeitet über eine längere Zeit, wie beispielsweise in einer Trauerbegleitung. Die Menschen meinen oft, der weiß das jetzt alles. Der kennt da mein Inneres. Ich kenne Kollegen oder auch Kolleginnen, die durchaus ein ganz langes Gedächtnis haben. Ich habe das nicht. So, und dann sagt irgendwen, treffe ich, und der sagt, boah, nochmal danke, Sie haben mir da vor 7 Jahren da so und da,
ja,
da so geholfen.
Ja.
Und sag ich, ja, schön, ja. wunderbar. Ja. Ich frage dann nicht nach, wobei oder so, weil das würde dann verkleinern. Ne?
Ja, ja, klar.
Aber ich denke dann, der muss ja wissen, was ich gesagt habe. Ja, aber ich weiß es nicht.
Ja, okay.
Und insofern, ich vergesse viel.
Fluch und Segen zugleich oftmals, ne?
Ja,
okay.
Ja.
Ja, dann sind wir zeitlich auch schon am Ende angelangt. Und wir haben eine Frage, die wir jedem unserer Gäste und Gästinnen stellen. Und zwar, was glaubst du, kommt danach?
Das weiß ich nicht.
Okay. Dann bleibt mir an dieser Stelle nur noch zu sagen, ganz, ganz lieben Dank für die schöne Unterhaltung und den guten Einblick, den du uns gegeben hast in die Notfallseelsorge. Allen da draußen sage ich bei all den schweren Themen, vergesst das Leben nicht. Und ihr könnt uns natürlich hören überall da, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, Deezer, Soundcloud, Apple Music, wie auch immer die Portale alle heißen. Wir sind bei Facebook und Instagram vertreten. Abonniert uns gerne, lasst uns ein Like da, gerne auch ein paar Kommentare. Ihr könnt uns auch jederzeit gerne anschreiben über diese Plattformen. Wir antworten tatsächlich auch persönlich, Alex und oder ich. Und bis zum nächsten Mal.